ARD. HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute zu Gast Thomas Höpker, Bilderfabrikant. Völlig untertrieben. Thomas Höpker, Sie sind Magnum-Mitglied. Sie sind mittlerweile eine Fotografenlegende, ein Reporterfotograf, von denen es wenige gibt. Einer von denen, die das Privileg gehabt haben, das auch in ihrer Lebenszeit entwickeln zu können. Aber auch einer, der immer nach Neuem sucht und nie stehen geblieben ist. Aber das besprechen wir jetzt. Thomas Höpker, wie sind Sie zum Fotografieren gekommen?
Ja, das fing ganz unspektakulär an. Mein Großvater schenkte mir zu meinem, ich glaube, 14. Geburtstag eine alte Plattenkamera, mit der er selbst noch fotografiert hatte. Richtig so ein schwarzes Ding mit einem Balgen und da konnte man hinten eine Kassette reinstecken. Da war eine Glasplatte drin, die von der Firma Perutz kam, die längst verschieden ist. Und das war alles ein sehr mysteriöses Instrument, weil man nachher diese Platte im Dunkeln rausnehmen musste, selbst entwickeln musste in einer Schale. Wir reden von der Nachkriegszeit 1947 ungefähr, wo ich in Stuttgart lebte, bei meinen Eltern, noch in die Schule ging.
Sie sind 1936 geboren.
Richtig, ja.
Das heißt, 47 sind Sie 11.
Ja, gut, ja.
Und warum mussten Sie da die Schicht, die Emulsionsseite im Dunkeln mit der Zunge fühlen?
Gut, was Sie alles wissen, haben Sie gut gelesen oder aufgepasst, weil man, wenn man diese Glasplatte auspackte, im Finstern nicht sehen konnte, wo die Schicht war. Und das konnte man nur, wenn man vorsichtig mit der Zunge an die Ecke ging, wo die Zunge kleben blieb, da war die Schicht. Und die musste nach vorne eingeladen werden. Und dann wurde ein Schieber davor gemacht und das Ganze wurde nachher nach dem Belichten wieder rückgängig. Also man nahm dann die Platte raus, legte sie in die Schale mit Entwickler, Fixierbad und so weiter. War ein sehr mysteriöser Vorgang, der mich immer fasziniert hat.
Also kein grauenhafter Vorgang, weil heute knipse ich und zapp habe ich das Bild.
Ja, das war nicht so, das war wesentlich umständlicher. Aber es hatte eine gewisse Magie, die es heute nicht mehr hat.
Sie trauern darum, dass es diese Magie heute nicht mehr gibt.
Na, trauern ist geprahlt. Ich bin eigentlich ganz froh, weil die Technik hat unglaubliche Fortschritte gemacht seitdem. Auch schon in den, ich habe sehr bald diese Plattenkamera aufgegeben und gegen eine Kleinbildkamera mit Film eingetauscht. Da war ich dann 19 oder 20, habe mir mein erstes Geld damit verdient, dass ich in der Klasse die Lehrer fotografiert habe und die Bilder dann an meine Mitschüler verkauft habe. Für, ich glaube, 20 Pfennig das Stück. Und das war also der Beginn meines Wohlstands.
Der bis heute angehalten hat.
Der bis heute einigermaßen angehalten hat, ja.
Thomas Höpker, erinnern Sie sich noch, mit welchen Bildern Sie 1956 und 1958 bei Jugend fotografiert Preisträger geworden sind, Thomas Höpker?
Ja, ich weiß es, weil ich ein Bild habe vom Bundespräsidenten Theodor Heuss, der auf der Fotokina vor meinem Bild steht. Und auf dem Bild sieht man ein Kind mit einer Puppe spielen. Kein fürchterlich interessantes Bild, aber es war wohl ein ärmeres Kind. Ich weiß gar nicht mehr von wo, das Negativ gibt es glaube ich nicht mehr. Das war ein Bild, für das ich so einen Preis bekam. Und das ist unglaublich motivierend für einen jungen Fotografen, nicht? Dann wurde ich nach Köln eingeladen auf die Fotokina. Und das Bild hing an der Wand mit den Bildern von anderen Fotografen, die ich dann später kennenlernte. Zum Beispiel Robert Lebeck hing da auch an der Wand, der älter war als ich, der also schon mir eine ganze Meile voraus war. Er hatte damals, weiß ich noch genau, Bilder vom Modern Jazz Quartett. Wunderschön, so Schattenrisse, die vor einer verrauchten Kulisse spielten. Das habe ich damals schon sehr bewundert. Ich glaube aber, Robert habe ich damals nicht getroffen.
Sie haben später Edward Steichen in New York besucht. Jetzt müssen wir einmal sagen, wer das war, was ja im Prinzip für Sie eine Petitesse ist.
Ja, das war eine ganz kurze Begegnung. Ich war wiederum in New York mit Fritz Gruber, dem großen deutschen Kölner Mentor aus Köln, der also die Fotokina, die Bilderschauen auf der Fotokina sozusagen erfunden hat.
Ein Aristokrat war das.
Mit einer
riesen Nase.
Eine große Nase und einem wunderbaren Zwirbelbart und immer hervorragend gekleidet. Und den hatte ich, ich weiß jetzt nicht genau, aber in New York getroffen, wo ich zufällig war und er auch. Und dann hat er gesagt, jetzt gehe ich gerade ins Museum of Modern Art und da treffen wir Edward Steichen. Und Steichen war also auch ein fotografischer Halbgott, ein fantastischer Salonfotograf, Landschaftsfotograf der alten Schule. Und er hatte aber gerade was ganz Revolutionäres gemacht. Er hatte die große Ausstellung The Family of Man zusammengestellt. Und das war also eigentlich für mich ein Auslöser, weil da sah ich also zum ersten Mal Fotojournalismus von Fotografen aus der ganzen Welt, die überall dieses Thema sozusagen bespielt hatten.
Familie.
Familie, aber nicht direkt Familie. Die Family of Man hieß also, wir sind alle Menschen sind Brüder und sind alle, also ein bisschen naiv, amerikanisch gedacht vielleicht. Aber das wurde der Ausstellung nachher auch ein bisschen vorgeworfen. Aber es war ein wunderbares Kaleidoskop von hervorragenden Bildern von erstklassigen Fotografen. Ich kann mich an Bilder von Elliot Erwitt erinnern, damals, den ich da angebetet habe. Heute ist er ein guter Freund von mir. Aber den gab es damals schon in dieser Ausstellung. Und da habe ich also Edward Steichen die Hand gedrückt. Mehr weiß ich aber auch nicht über ihn.
Die Family of Man Ausstellung muss man vielleicht auch einordnen in die Zeit. Denn nach dem Zweiten Weltkrieg gab es das Bedürfnis, im zertrümmerten Europa einmal nach außen zu gucken. Wer war das? Gegen wen hat man gekämpft? Wer hat einen angegriffen? Und Thomas Höpker, die Family of Man war sozusagen das Tableau. Jungs, geht raus, bestellt das Feld ist euers.
Gut gesagt, ja, so ungefähr war das. Und dann kamen aber auch andere Dinge dazu an Einflüssen. Zum Beispiel war für mich Robert Frank, die Amerikaner, ein großer Schweizer Fotograf. Robert Frank war unglaublich kritisch. Der hatte ein kritisches Auge, ein ironisches Auge für Situationen. Und das hat mich offenbar damals sehr beeindruckt. Denn ich fuhr dann auch, ich glaube, es war 1961, fuhr ich schon in die USA auf eine lange Reise für eine Zeitschrift namens Kristall, die in Hamburg erschien.
Da sind Sie 25 Jahre alt. Sie sind der Sohn eines Journalisten, scheinbar eines religiösen, eines katholischen, aber eines kritischen Journalisten. Sonst wäre er nicht in dieser Ecke gelandet und hätte da nicht auf diese Weise überlebt. Und dann gehen Sie zu Kristall und in Kristall ist unter anderem der Chefredakteur, ein ehemaliger SS-Mann, Horst Mahnke. Kollegen von Ihnen waren damals Paul Karell, alias Paul Karl Schmidt. Das war ein SS-Obersturmbannführer. Mhm. Der war Pressesprecher von NS-Außenminister Ribbentrop. Und das heißt, zu dieser Zeit sind Sie ein kritischer, ein offener Mensch. Warum haben Sie den Menschen den Rücken nicht gekehrt?
Ich glaube, ich bin sogar ziemlich sicher, das haben wir damals nicht gewusst, was für einen Hintergrund die hatten. Karell kam nicht vor, der war nur Autor, der war nicht in der Redaktion, den habe ich, glaube ich, nie gesehen. Aber in der Tat, Horst Mahnke war der Chefredakteur und mir war er unglaublich sympathisch, weil er mir wunderbare Aufträge gab. Aber diese Vergangenheit, die kam dann erst später zutage.
Ja, natürlich hat die Taz, also daraus habe ich ja die Weisheiten zum Teil, hat dann ausgeschlachtet, dass er eben, so wie früher eben den Zug der Wehrmacht nach Osten, so hat er eben nach dem Krieg anderes theatral inszeniert. Hatten Sie denn, also 36 geboren, hatten Sie das Gefühl, Sie wollen sich von der Leni-Riefenstahl-Ästhetik, von der faschistoiden Ästhetik abgrenzen, etwas Neues finden?
Das war für mich kein Thema, so oder so. Also Riefenstahl war, gut, wahrscheinlich habe ich Filme gesehen, aber war für mich kein Faktor, wie auch immer. Also als Fotografin kannte ich sie gar nicht. Und nun darf man das auch nicht zu sehr bewerten. Ich hatte einfach dieses fantastische Angebot, zu einer Zeitschrift zu gehen, wo es nur zwei Fotografen gab in dem Moment. Der eine war übrigens Robert Lebeck und der andere war ich. Wir waren also zur gleichen Zeit da. Und das war ein Bilderblatt, die also sehr offen waren. Und zum Beispiel diese Reise in die USA, die ich dann gemacht habe für Kristall, die fing also ganz seltsam an. Da kam der Chefredakteur, jener Horst Mahnke, in die Konferenz und fragte meinen Kollegen Rolf Winter, der Reporter, schreibender Reporter war, und mich wollt ihr nach USA fahren, nach Amerika fahren. Und dann haben wir so gesagt, ja, machen wir gerne, waren wir noch nicht. Was sollen wir da tun? Und dann sagte er, naja, ich stelle mir vor, ihr nehmt euch da ein Auto in New York und dann fahrt ihr so ganz durchs Land und zeigt uns, wie die Leute da so leben zwischen den großen Städten, also in der Provinz. Und das genau haben wir gemacht und wir haben, glaube ich, 2 Monate gebraucht für diese Tour. Unglaublich für heute, für junge Fotografen, die Aufträge haben, die einen Tag dauern dürfen oder 3 maximal. Da sind wir einfach so lange gefahren und dann kamen wir wieder nach Hause mit einem riesen Beutel voller belichteter Filme, unentwickelter Filme. Und dann war ein sehr begnadeter Layouter da, Marino Lazzaroni. Der machte daraus Doppelseiten und die wurden gedruckt. Und da gab es, glaube ich, 10 Doppelseiten mit Bildern plötzlich. Und das war natürlich eine tolle Sache, dieses schnelle Umsetzen dann eben auch in gedrucktes Papier. Und dann wurden daraus 4, 5 Folgen. Und das waren ideale Arbeitsbedingungen.
Was hat denn für Sie damals bedeutet, dass Sie dort in Farbe fotografieren durften? Denn das war ja auch ein Kostenfaktor.
Ja, das fing gerade an mit der Farbe und ich glaube, Sie haben recht, in ein paar Geschichten habe ich schon farbig fotografiert, ziemlich schlecht, wie ich mich erinnere. Also wenn ich das heute sehe, auch der Druck war grauenhaft, auch die Filme waren nicht so toll. Aber wie immer, das hat mich da neu, das eine Schwarz-Weiß, das wusste ich, wie es geht, das konnte ich selber machen. Aber Farbe, da musste man Dias machen und konnte das nicht beeinflussen. Und da musste ich also noch was neu lernen und das fand ich aufregend.
Wie haben Sie persönlich diese Reisen erlebt? 1964 hat der Stern Ihnen sehr jung einen Vertrag angeboten und Ihnen diese wunderbaren Bedingungen von Kristall noch besser geboten. Sie sind dann im Mittleren Osten, Brasilien, Peru, Äthiopien, Persien, USA, hungern in Indien, Schwarz-Weiß, Rhodesien, Muhammad Ali bis hin zu den Marines. Also Sie haben ganz unterschiedliches fotografieren dürfen. Was hat das für Sie bedeutet? Wie haben Sie diese Zeit erlebt?
Ja, es war unglaublich aufregend und es war auch sehr hektisch und sehr anstrengend. Der Stern hatte schon die Latte sehr hoch gelegt. Das war also schon eine sehr anspruchsvolle Redaktion. Da war der legendäre Chefredakteur Henry Nannen. Und der eigentlich genauso legendäre Bildchef Rolf Gilhausen, ein auch Fotograf, der aber dann übergewechselt war und hinter dem Schreibtisch saß und der unglaublich harte und exakte Qualitätsansprüche hatte an uns. Der hat uns also nichts durchgehen lassen, sondern er hat also immer noch mal gesagt, es gab diese berühmten Momente, wo er durch Bilder blätterte und sagte, das sind alles Gurken. Das war sein ständiger Satz.
Aber Sie flogen nicht raus.
Wir flogen nicht raus, nein. Und wenn er dann, also Gurke, das war noch in Ordnung, also das hat er eigentlich immer gesagt. Und dann aber, wenn er mal sagte, das Bild ein bisschen länger anguckte und sagte, und es nach links legte, dann wusste man, das hat ihm gefallen. Und dann, dass es ihm wirklich gefiel, sah man nachher daran, dass er es im Layout untergebracht hatte und dass es im Heft stand. Und das war eine Crew, die sehr viel von uns verlangt hat. Aber sie haben uns eben auch fantastische, heute rückblickend unglaublich gute Bedingungen gegeben. Beinahe unbegrenzte Spesen. Wenn man ein Flugzeug mieten wollte oder einen Hubschrauber, dann ginge das. Wenn man 3 Wochen länger bleiben wollte in einem Land, war das auch eine Möglichkeit. Also wir haben da finanziell und aber auch von den Arbeitsbedingungen her sehr gute Zeiten erlebt, von denen man heute nur träumen kann.
Nannen hat gesagt, wenn man das Geld zum Fenster rauswirft, kommt es zur Tür wieder rein.
Genau, das war der berühmte Satz, den er dem Verleger Gerd Bucerius sagte, als Bucerius in die Konferenz kam und sagte, Herr Nannen, Sie geben zu viel Geld aus. Und dann hat eben Nannen so gekontert. Und er hat recht behalten, denn je mehr er investiert hat in die Arbeit für die Reporter, umso erfolgreicher wurde der Stern und umso mehr Anzeigen und umso mehr Geld brachte er dem Verleger.
Aber hat das nicht, und da meine ich Thomas Höpke, hat das nicht für Thomas Höpke auch zu einer Glanzpapierästhetik geführt? Wenn ich mir vorstelle, Thomas Höpke reist an mit der Limousine, mit dem Hubschrauber, landet kurz vor dem hungernden Baby, fotografiert es, springt wieder in sein Flugzeug und fliegt nach Hamburg.
Ja, das ist ein bisschen extrem zusammengefasst, aber Sie haben einen sehr guten Punkt erwähnt. Das Gefühl habe ich heute rückblickend auch. dass es uns beinahe damals zu gut ging, dass wir zu ideale Bedingungen hatten. Und ich sehe heute hervorragende Arbeiten von sehr jungen Fotografen, auch Fotojournalisten vor allem, die, wie ich weiß, überhaupt keine Unterstützung haben von einer Zeitung, von einer Zeitschrift, von einer Redaktion, sondern die sozusagen auf eigenes Risiko und auf eigenes Geld durch die Welt fahren oder sich, was sie mehr und mehr tun, sich irgendwo mal festsetzen für sehr lange Zeit und dann an ihrem Thema arbeiten. Das haben wir damals nicht gemacht. Wir haben doch eigentlich immer, waren Auftragsfotografen. Der Stern sagt, fahr dahin, da sind wir hingefahren, haben es gemacht, so gut wir konnten. Aber heute, gerade wo die Redaktionen kaum noch Aufträge vergeben oder nur sehr kurzfristige, besinnen sich Fotografen auf ihr eigenes, was sie eigentlich wollen, was sie eigentlich suchen und setzen sich ihre eigenen Themen und arbeiten daran sehr viel länger als wir damals. Und fahren eben nicht, fliegen nicht in der Polsterklasse, sondern in der Holzklasse und mieten sich nicht im Hilton ein, sondern mieten sich vielleicht eine Hütte, in der sie dann sehr lange wohnen. Das ist hochinteressant zu sehen. Es entstehen heute fantastische Bildgeschichten und auch Fotos von Fotografen aus aller Welt. Und ich bewundere diese jungen Leute, meistens sind es junge Leute, sehr, weil sie so intensiv ihre Neigungen folgen und genau das machen, was sie machen möchten und sich Zeit lassen und auch auf die Menschen sehr eingehen.
Aber Thomas Höpker, Jahrgang 36, Sie sind heute ein vielbeschäftigter Juror. Das heißt, auf den Erfahrungen, aufgrund der Preise, ziert Ihr Name die Liste vieler Akademien, vieler Juroren, die dann Preise vergeben. Das heißt, Sie sehen sehr viele Fotografien, die der Normalsterbliche überhaupt nie sehen wird. Wo werden denn diese wunderbaren Aufnahmen veröffentlicht?
Ja, sie werden veröffentlicht heute meistens im Internet. Also gedruckte Fotografie gibt es noch, aber natürlich längst nicht mehr mit dieser Intensität. Da ist das Niveau eher gesunken, und zwar sehr, sehr drastisch gesunken in den Zeitschriften überall. Aber es entsteht ja ein neues Forum oder ist schon entstanden, das aber immer weiter ausgebaut wird. Man kann heute als Fotograf seine Bilder sofort zeigen, dass sie gesehen werden. Das ist ein großes Plus. Sie werden global gesehen, nicht nur in einer deutschen Zeitschrift, sondern eben international im Netz. Und also das Forum ist da. Nur die große Preisfrage ist, wie verdient man damit Geld?
Ganz genau. Denn ich habe mal, ich weiß nicht, Christoph Bangert, kennen Sie so jemanden?
Ja.
Afrika.
Ja.
Also ich habe mal aufmerksam geworden durch eine Irak-Reportage, wenn ich mich nicht irre, Christoph Bangert angesprochen und das Treffen hat nicht geklappt. Aber seitdem hält er mich auf dem Laufenden über jede Hochzeit, über jede Reise, über jede Ausstellung. Und ich bin jetzt da und ich bin gerade von Afrika zurückgekehrt und jetzt fahre ich in den Irak. Er hat durch mich keine müde Mark verdient. Ich weiß nicht, wie er sich finanziert. Irgendwer muss ihm was abkaufen.
Ja. Das ist diese Self-Promotion, die man heute betreiben muss, um sozusagen zu existieren. Gesehen zu werden, ist der erste Schritt. Wer dann bezahlt, wer die nächste Reise bezahlt, wer die Bilder verwendet, das ist das große, große Problem. Damit schlagen wir uns heute rum. Aber ich glaube, auf lange Sicht gibt es da ganz interessante Aussichten und da wird sich einiges tun.
Wir gehen nochmal zurück zu Thomas Höpker. Zwei Menschen in dieser Phase interessieren mich sehr. Einmal Mohammed Ali, den Sie begleiten durften, und Willy Brandt. Das heißt, meine Frage, meine unartige Frage, die mir da auf den Lippen liegt, welche Fotos haben Sie nicht gemacht? Also Willy Brandt war ein großer Liebhaber von Frauen. Welche Aufnahmen von Willy Brandt haben Sie nicht gemacht?
Die Facette von Willy Brandt kannte ich damals nicht, wusste ich nicht. Das habe ich erst hinterher erfahren. Interessanterweise war ich bei ihm und habe ihn fotografiert, immer mit meiner Frau zusammen, Eva Windmöller, die für den Stern, die Reporterin beim Stern war. Und wir haben auch nächtelang mit Brandt gesessen in diesem berühmten Sonderzug, der nachher legendär wurde, auch wegen seiner Frauengeschichten. Aber das wussten wir damals nicht. Und also da habe ich mir kein Bild verkneifen müssen. Ich habe einfach alles fotografiert, was ich gesehen habe. Und das war alles harmlos relativ. Bei Muhammad Ali war es Eigentlich ähnlich. Da war eben das Hochinteressante, dass wir zu diesem damals schon sehr berühmten Mann, er war schon Schwergewichtsweltmeister geworden, hat also seine ersten großen Kämpfe schon hinter sich, war auch ein Sternauftrag für uns. Da sind wir erst nach London geflogen und haben ihn da fotografiert. Der Stern hatte das nur gemacht, weil er einen Titelkampf in Deutschland bestreiten musste gegen Mildenberger. Und das hat der Stern uns da hingeschickt. Und dann haben wir aber gesagt, der Mann ist so faszinierend, den möchten wir gerne ein bisschen näher kennenlernen und wollen also nicht nur diese paar Tage in London mit ihm verbringen. Wie wäre es denn, lieber Sternchefredakteur, können wir denn nicht mit ihm nach Hause nach Chicago fahren? Und das war beim Stern wunderbar. Dann hat der Chefredakteur, der Bildchef, gesagt, ja, dann fahrt mit ihm. Und dann haben wir sehr viel Zeit mit Muhammad Ali verbracht.
Was war das für ein Mensch?
Ali war faszinierend, absolut unberechenbar, sehr sprunghaft. Er hatte einen Tag miserable Laune und wollte nicht mit einem reden. Und dann wieder war er unglaublich witzig und lustig und offen und hat alles mitgemacht, was wir ihm vorgeschlagen haben. Wir sind dann lange mit dem Auto mit ihm durch die Stadt gefahren, in Chicago zum Beispiel oder später in Miami. Er hatte also diese berühmte Aura, von der nachher über die viel geschrieben wurde später. Aber das Faszinierende war...
Eine Aura wovon?
Diese Unberechenbarkeit, die er auch in seinen Kämpfen hatte, nicht? Dass man ihn nie einschätzen konnte, nicht? Mal blieb er einfach an den Seilen stehen und ließ sich verhauen, um dann ganz plötzlich wieder zu reagieren. Er hatte verschiedene Techniken, die er ganz überraschend einsetzte. Und so war es auch mit ihm. Man verabredete sich am Abend, sagen wir treffen dich morgen um 10 wieder. Dann kam er gar nicht und war nicht da. Da musste man 3 Tage warten. Und plötzlich war er dann da und war herzlich und hat uns seine Stadt gezeigt. Und da ist dann auch eine kleine Geschichte entstanden mit sehr schönen Bildern. Wir sind mit ihm durch Chicago gefahren und dann sagte er, I want to get some donuts, also diese klebrigen Krapfen. Und ist in eine Bäckerei verschwunden und kam mit einer Tüte Donuts wieder. Und das hat uns sehr gewundert, weil er hatte am nächsten Tag einen Titelkampf und war eigentlich auf einer strengen Diät mit Steak und Salat und durfte also sowas gar nicht essen. Und dann hat er diese Donuts verschlungen und dann kamen wir wieder in diese Gegend mit dem Auto und dann sagte er, I need more donuts. Und dann ist er wieder in diese Bäckerei verschwunden. Und beim dritten Mal wurde ich also stutzig und bin mit ihm mitgegangen. Und dann habe ich entdeckt, dass er nicht so sehr an den Donuts interessiert war, aber an der Bäckerin. Also ein wunderhübsches Mädchen, die da verkaufte. Und mit der hat er unglaublich geflirtet. Und da gibt es eine sehr hübsche kleine Bildserie, die wir dann auch gedruckt haben. Und erst viele Jahre später habe ich dann gemerkt, dass dieses Mädchen dann seine dritte Frau geworden war. Also die hat er da in dem Moment sozusagen rumgekriegt und mit ihr geflirtet. Und das sind also so kleine private Momente, die dann im Rückblick schön sind, sympathisch. Was interessant ist, dass man mit solchen Zelebritäten, die also wirklich Weltruf haben, er war aber nicht nur der Weltmeister im Boxen, sondern auch als Showman und eine ganz große Figur, an die kommt man heute gar nicht mehr ran. Wenn man als Fotograf, als Journalist ein Interview will mit einem großen Filmstar oder einem großen Sportstar, dann ist da erstmal der Pressemanager, sein persönlicher Bewacher. Heute werden also solche Interviews unglaublich gelenkt. Man wird in ein Hotelzimmer geführt mit dem Filmstar, mit dem Sportler oder was auch immer, hat eine halbe Stunde Zeit. Wenn man Glück hat, meistens steht man mit 5 anderen Fotografen oder Reportern in dieser vorbereiteten Szene, das Opfer sozusagen ist geschminkt und gebrieft. Die Antworten sind voraussehbar und es entstehen keine Geschichten, schon gar nicht private Geschichten. Und damals, wie gesagt, mit Muhammad Ali sind wir tagelang durch die Stadt gezogen und haben ihn dann mal wieder gesehen und haben ihn dann nochmal in Miami getroffen und waren bei ihm zu Hause. Und das ergab sich ganz von selbst, nicht? Wenn man Rapport hatte, wenn man ihm sympathisch war, dann lief das.
Wie viel Zeit durften Sie für diesen Auftrag verwenden?
das war eigentlich offen. Der Stern hat uns da, sie haben gesagt, es wäre ganz schön, wir hätten es für das, weiß nicht, 1. Mai-Heft oder so, weil da war irgendein Termin, irgendein Kampf oder so. Aber wenn wir es erst im Juni geliefert haben, weil es immer besser wurde, dann wurde es eben im Juni gedruckt.
Thomas Höpker, dann müssen wir jetzt Ella Fitzgerald Like Someone in Love spielen. Das haben Sie sich gewünscht. Haben Sie einen Grund? Haben Sie an jemand Bestimmten gedacht?
Nein, ich habe einfach an die Zeit gedacht damals. Nicht? Das war, ich habe da für mich damals nach dem Krieg langsam die Jazzmusik entdeckt, was für uns, also aus dieser Generation, eben was ganz Tolles war. Und ich habe dann auch diese Musiken, zum Beispiel Ella oder Louis Armstrong, vor allem nachts in der Dunkelkammer gehört, wenn ich meine Vergrößerung gemacht habe.
Like Someone in Love.
Lately I find myself out gazing at stars, hearing guitars like someone in love. Sometimes the things I do astound.
Like Someone in Love, Ella Fitzgerald, sehr jung singt sie das. Thomas Höpker zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Gastgeber Johannan Schelljem. Wir kommen jetzt zu der langweiligsten Korrespondententätigkeit, die es in Deutschland zu vergeben gab. Das war die DDR, so nannte man das. Damals das langweiligste Land der Welt. Vielleicht etwas für Kurzsichtige, denn Sie haben einiges draus gemacht. Wie kam es denn dazu? Und vielleicht geben Sie mir noch einen kleinen, halb privaten Einblick in die Entstehung der Liebesgeschichte von Eva Windmöller und Thomas Höpker.
Die Geschichte fing an, wie eben gesagt, bei Muhammad Ali, als wir zum ersten Mal unterwegs waren und eben tagelang mit Ali rumgezogen waren, fing an in den USA. Wir waren dann verheiratet, 72 oder so hatten wir, glaube ich, geheiratet und waren sozusagen das Ideale gespannt für eine Zeitschrift, eine schreibende, hervorragende Reporterin, wunderbare Fabuliererin und ich als Fotograf und wir ergänzten uns gegenseitig. Und als dann dieser berühmte Grundlagenvertrag zwischen der BRD und der DDR geschlossen wurde. Das war also zum ersten Mal, sprachen also Willy Brandt und Honecker oder ihre Vertreter plötzlich mal miteinander. Und es wurde dieser Vertrag ausgehandelt, der also die Beziehung zwischen den beiden Deutschlands erleichterte. Nicht gerade einfach machte, aber leichter machte. Und Teil dieses Vertrags war, dass Journalisten ausgetauscht werden konnten. Es durften DDR-Journalisten nach Bonn gehen und von dort berichten für das Neue Deutschland und andere und ADN, die Nachrichtenagentur. Und der Stern wurde auch gefragt oder sozusagen eingeladen. Und Henry Nann sagte, den Posten müssen wir besetzen, das ist hochinteressant. Ist für uns eines der unbekanntesten Länder der Welt, diese komische DDR, die gleich um die Ecke hinter der Mauer anfängt. Und nun ergab sich das sehr gut. Eva Windmüller, wie gesagt, eine sehr gute, wenn nicht erstklassige Reporterin, bekam die Akkreditierung. Und dann stellten wir fest, na geil, wir arbeiten für einen Stern, da muss also auch ein Fotograf mit. Das ging nicht, das war nicht vorgesehen in diesem Grundvertrag. Da waren also nur schreibende und fernsehmachende Reporter vorgesehen. Und ich durfte aber aufgrund unserer Heirat, durfte ich da mit als Ehemann und sogenanntes Hilfspersonal. Und in dieser Eigenschaft kriegte ich also auch meine Karte, dass ich also in die DDR ein- und ausreisen konnte. Und wir haben dann in Ost-Berlin gelebt, in einem Plattenbau, erst in Weißensee, in einem ziemlich fürchterlichen Monstrum von moderner Wohnmaschine. Und später dann auch in der Leipziger Straße, natürlich immer unter den Augen der Stasi, die in unseren Wänden saß und zuhörte, was wir besprachen, das wusste man.
Haben Sie das nachgeprüft?
Nein, aber das
sind
war.
Sind Sie in die Gauk-Behörde gegangen und haben mal geguckt, wer Sie bespitzelt hat?
Das habe ich jetzt mal ganz hinterher versucht, aber ich habe noch keine Ergebnisse.
Aber die Karten waren ja, wie Sie sagen, gezinkt, denn Sie haben sich bei den Nachbarn angekündigt und haben gesagt, wir kommen aus dem Westen, wir würden gerne mal mit euch sprechen oder mit Ihnen sprechen, wie es im Osten ist. Wie haben sich die Nachbarn verhalten, also die vielleicht auch nicht zu den IMs gehört haben, und wen haben Sie überhaupt kennenlernen können?
Ja, das war unser großes Problem vom Anfang an. Wir kamen also eines Abends, späte Nacht sogar, standen mit unseren, weiß nicht, 8 Koffern im Untergeschoss eines Hochhauses. Und das Erste, was wir merkten, der Aufzug ging nicht. Und mussten also dann diese Koffer da hochwuchten, diese Treppen, und zogen in unsere Wohnung ein. Und dann hatten wir in unserem Gepäck eine Liste mit Telefonnummern von Verwandten, von Freunden. Ich hatte sogar selbst Familie in der DDR und Freunde und Freunden von Freunden und so. Und dann haben wir, als wir dann endlich ein Telefon hatten, was also auch Wochen oder Monate dauerte, bis das angeschlossen war, fingen wir an, diese Leute anzurufen und haben gesagt, ja, hört mal, wir wohnen jetzt hier in Berlin-Ost. Und wir sind hier offiziell akkreditiert und können wir uns nicht mal treffen auf einen Kaffee und Kuchen und kommt doch mal vorbei oder wir treffen uns im Café. Da war dann immer eisiges Schweigen am Telefon. Und nach dem 5. Anruf merkten wir, so geht's nicht, nicht? Weil die Leute wussten, sie werden abgehört, sie wussten, sie riskieren was Erhebliches, wenn sie sich mit uns treffen. Also wir waren ausgeschlossen. Dann kam eigentlich nach einiger Zeit der Umschwung, als ich anfing, Fotografen kennenzulernen in Berlin, im östlichen Berlin.
Zum Beispiel?
Und da war zum Beispiel ganz hervorragende Stelle Arno Fischer, ein wunderbarer Fotograf mit seiner Frau Sibylle Bergemann, ebenso eine wunderbare Fotografin. Da war
auch am Reichstagsufer in der Nähe gewohnt.
Ja, hier eigentlich gegenüber, gleich hinter der Spree, gleich in der Nähe von hier. Dann hatten sie ein wunderbares Schloss gemietet in der Mark Brandenburg, ein völlig verfallenes Schlösschen. Und da haben wir auf diesem kaputten Boden Feste gefeiert. Also durch diese Fotografen, die mich kannten, die hervorragend Bescheid wussten, die meine Bücher kannten, zum Teil auch hatten sogar auf seltsamsten Wegen, die waren also fasziniert und interessiert und wollten also endlich mal Kontakt mit der Außenwelt haben. Und dann war ich natürlich auch sehr willkommen, weil ich konnte immer in den Westen fahren, konnte ihnen Filme besorgen, Entwickler besorgen, auch mal ein Objektiv kaufen, was hier nicht möglich war oder nur sehr begrenzt. Und da haben wir lange Nächte verbracht mit Nordhäuser Doppelkorn und Wernes Grüner Bier, glaube ich, war das berühmtes. Und das war also sehr intensiv. Und durch diese Fotografen hatten wir dann plötzlich ein bisschen den Fuß in der Tür und erfuhren Dinge, die wir sonst nicht gewusst hätten, kamen auch ein bisschen rum. Und das hat uns also dieses Land aufgeschlossen.
Was hat denn diese isolationshaftartige Situation für Thomas Höpker bedeutet? Denn sie kamen aus dem Land der Knallfarben von Mickey Mouse und Donald Duck und Mohammed Ali. Und jetzt waren sie plötzlich in der schwarz-weißen DDR. Haben sie da gehungert? Was haben sie entdeckt? Was hat das mit ihrem Blick gemacht, der plötzlich auf schwarz-weiß gesetzt war?
Ich glaube, es war Stefan Heim, der Schriftsteller Stefan Heim, der einmal gesagt hatte, die DDR ist das langweiligste Land der Welt. Und da konnten wir immer nicht nur recht geben, es war an der Oberfläche. Und für mich ist die Oberfläche wichtig, weil man sie sehen kann, stinkt langweilig. Die Straßen waren ziemlich menschenleer. Für mich sind Menschen eigentlich das Wichtigste immer. Es sei denn bei offiziellen Anlässen, wenn die Fahnen wehten und die Volksarmee aufmarschierte, dann wurden die Straßen voll, aber auch kontrolliert voll. Die Straßen waren öde, die Fassaden waren immer noch ziemlich kaputt, bis auf diese Neubauten, die also auch nicht gerade inspirierend waren, ne, für einen Fotografen. Also das war sehr schwer und ich glaube, ich habe da auch sehr gelitten. Ich bin wirklich tagelang irgendwo rumgelaufen durch Halle oder was auch immer und habe kaum ein Foto gemacht. Aber zwischendurch eben dann doch, und das sehe ich jetzt im Nachsehen, da sind schon ein paar ganz interessante Bilder entstanden.
Haben Sie Zille-Szenen fotografiert? Haben Sie Hinterhöfe? Einer pinkelt an die Wand. Ja, was haben Sie fotografiert?
Ja, zum Beispiel, also dieses Hinterhofmilieu im Prenzlauer Berg hat mich fasziniert, weil das hatte ja auch noch einen historischen Touch. Da sah man also noch diese wilhelminischen Wände mit den alten Werbeinschriften aufgemalt, die zum Teil archäologisch seltsam in verschiedenen Schichten noch da waren. Da habe ich damals sogar ein kleines Buch gemacht, zusammen mit Günter Kunert, Berliner Wende. Das war sehr apart, aber hatte eigentlich mit der DDR, mit der politischen DDR, nur sehr wenig zu tun. Aber es zeigte eine Facette von Berlin, die heute natürlich ganz weggeputzt ist. Ne?
Was haben Sie für Reportagen veröffentlicht? Denn das war ja das, wofür Sie nach Osten geschickt worden sind.
Ja, es sind dann eigentlich nicht Reportagen von Ereignissen geworden, weil das war unglaublich schwer, weil da musste man auch immer eine Genehmigung haben. Da musste man, also ich weiß noch, dass wir hatten das an sich den ganz simplen Wunsch, mal einen Stahlarbeiter kennenzulernen. Das war also doch so ein bisschen die Leitfigur, der Sozialist, der am Hochofen steht. Und dann haben wir einen Antrag gestellt, da musste man immer beim Außenministerium, dem wir unterstellt waren, musste man Anträge stellen und das dauerte Wochen und es dauerte Monate und der Stahlarbeiter fand nicht statt. Und ganz schließlich bekamen wir dann einen und den durften wir in Halle in der Nähe des Walzwerks besuchen und kamen dann in die Wohnung, das war eine Neubauwohnung natürlich, so diese Plattenbauwohnung. Und dann stand da auf dem Tisch schon der, was wir nannten, der Staatskuchen. Der wurde also gestellt von der Partei wahrscheinlich. Riesige Berge von Kuchen und Kaffee. Und der Stahlarbeiter, verdienter Arbeiter des Volkes mit dem, ich weiß nicht was, Leninorden ausgezeichnet, saß an dem Tisch mit seiner vom Friseur gerade ondulierten Frau. Und seltsamerweise saß in der Ecke ein Herr in einem dunklen Ledermantel und er hörte sich das Gespräch mit an. Das Gespräch war natürlich entsprechend befangen, es war also nicht sehr locker. Nun gut, der Stahlarbeiter erzählte, wie gut es ihm geht und wie alles wunderbar war. Aber ins Stahlwerk selbst sind wir nicht reingekommen. Und das war nicht vorzeigbar, das war nicht sauber genug, das war nicht modern genug.
Weit weg vom U-Bahnhof Friedrichstraße ist das Berliner Ensemble nicht. Heiner Müller, haben Sie Theatermenschen kennengelernt? Oder Eva Maria Hagen, Wolf Biermann?
Ja, Eva Maria Hagen, ja, im Hause von Wolf Biermann. Und mit Biermann waren wir in der Tat sehr eng befreundet. Aber es war eine sehr frotzelnde Freundschaft. Nicht? Biermann war damals ja noch in diesem Zwiespalt als enttäuschter Sozialist, aber er war ja eigentlich aufgewachsen als glühender Kommunist, war dann als kleiner Junge noch in die DDR emigriert von Hamburg sozusagen, auf die Schule gegangen hier und hatte also diese Idealvorstellung von einem Sozialismus, die immer weiter abbröckelte. Das haben wir miterlebt und haben mit ihm darüber gestritten und hochinteressante Abende verbracht. Und vor allem haben wir Abende bei ihm in der Chausseestraße verbracht, in seiner berühmten Wohnung.
Die Wohnung hat Roger Melis fotografiert.
Ja, ich auch. Also wir waren da oft, da gab es diese herrlichen Wände mit den Bildern und so, mit den alle möglichen zusammengetragenen Bilder.
Mit dem Harmonium.
Ja, da hat er auch drauf gespielt und dazu gesungen. Er brauchte natürlich Publikum, nicht? Er war ein Showmensch oder ist ein Showmensch und braucht Publikum. Das hatte er damals nicht und hat sich also dann mit großem Vergnügen immer Freunde gegriffen, die dann lange sitzen mussten. Und dann gab es ein Bier und es gab einen Schnaps und es waren wunderbare Abende, voller Atmosphäre. Gleichzeitig wusste man immer, dass alles abgehört wurde.
War Ihnen das wurscht? War ihm das wurscht?
Ja, wenn man das wusste, hat man das einkalkuliert in dem, worüber man geredet hat. Und er hat ja ein wunderbares Lied dann auch geschrieben über die armen Stasi-Hunde, die immer draußen stehen müssen im Regen, wenn er irgendwo ist und auf ihn warten müssen und ihn abhören müssen. Und hat also sehr, sehr freundschaftlich über diese Stasi-Menschen gesprochen.
Beim preußischen Ikarus für diese Platte haben Sie für ihn das Coverfoto geschossen.
Ja, der preußische Ikarus ist ein Lied von Biermann und er besingt zum Teil eben diesen gusseisernen Adler, der an der Spreebrücke an der Friedrichstraße steht. Heute noch, da gibt's zwei Adler, einen rechts und einen links. Und da hat er mir dann davon erzählt und gesagt, jetzt mach mal ein anständiges Bild, ich brauche ein Plattencover. Die Platte erschien natürlich wie alle im Westen bei seiner Plattenfirma, die wurde hier nicht gemacht. Und aparterweise brauchte er natürlich Technik dafür. Und eines Tages hat er uns dann nach West-Berlin geschickt und hat gesagt, ihr müsst mir ein Mischpult bringen. Und dann sind wir losgezogen und hatten dann eine Firma gefunden und haben ein riesiges Teil, das kaum in unseren Kofferraum ging, ein Mischpult bei Nacht und Nebel über die Grenze gefahren, was wir konnten, denn wir hatten so eine blaue Nummer am Auto und die ließ uns also die Grenze überqueren und wir wurden nicht durchsucht. Das war Teil des Grundlagenvertrags. Und dann haben wir uns dann immer getroffen auf dem Ruinengelände bei der Synagoge in der Oranienburger Straße, später Nacht um 2:30 oder so, ganz konspirativ. Und dann haben wir dieses Mischpult von unserem Auto in seinen Wartburg geladen und dann ist er mit dem nach Hause gefahren. Darauf hat er dann seine Plattenaufnahmen gemacht und die Bänder mussten wir dann wieder nach Berlin, nach West-Berlin schmuggeln. Und dann schließlich entstand die Platte daraus.
Und was wurde aus dem Bild, das Sie geschossen haben, von
Biermann? Das wurde dann Cover für diese Platte. Erst viele Jahre hinterher habe ich entdeckt, dass Roger Melis, von dem Sie gerade sprachen, Biermann schon mal genau an der Stelle fotografiert hatte mit diesem gusseisernen Ikarus-Adler. Das wusste ich damals gar nicht, das hat er mir verheimlicht.
Das heißt, Biermann hatte dann schon einen Probeabzug.
So ungefähr, ja.
Dann spielen wir den preußischen Ikarus von Wolf Biermann.
Da, wo die Friedrichstraße sacht den Schritt über das Wasser macht, da hängt über der Spree die Weidendammer Brücke schön. Kannst du da Preußens Adler sehen, wenn ich am Geländer steh? Dann steht da der preußische Ikarus mit grauen Flügeln aus Eisenguss, dem tun seine Arme so weh. Er fliegt nicht hoch und er stürzt nicht ab, macht keinen Wind und macht nicht schlapp am Geländer über der Spree.
Das war der preußische Ikarus von Wolf Biermann, zu Gast beim Doppelkopf auf HR2 Kultur, Thomas Höpker. Fotografenlegende, Bilderfabrikant. Wir müssen Thomas Höpker auch sagen, was Sie mit diesem Bilderfabrikant meinen, denn das ist eine Wortschöpfung von Ihnen, in der Sie sich auch abgrenzen und auseinandersetzen mit der Vereinnahmung Ihres Metiers durch die Kunst, beziehungsweise ihrer Herkunft der Reportagefotografie, die heute alle Plakatwände schmückt und morgen mit den alten Zeitungen in nassen Schuhen steckt.
Ja, genau das war eigentlich immer meine Antwort. Wenn Leute mich in die Nähe von Künstler oder Kunst gestellt haben, war ich immer etwas irritiert oder sogar ein bisschen beleidigt. Das kam vielleicht daher, also ich habe mich als Fotojournalist, als Reporter gefühlt immer und habe aber natürlich schon immer sehr viel Wert auf Formen gelegt in meinen Bildern. Und das führte dazu zum Beispiel, dass Henry Nannen, der Chefredakteur vom Stern, dann manchmal in der Konferenz sagte, ah, da kommt ja unser Künstler. Und das war durchaus höhnisch gemeint, also ein bisschen abschreckend, denn er war in der Wolle gefärbter Journalist und sah uns als Reporter. Aber auch ein bisschen fühlte ich da doch Anerkennung mit drin, denn Nannen war natürlich auch ein Bilderliebhaber, er war ein großer Sammler, er war Kunsthistoriker gewesen von Hause aus. Also er sah so durchaus auch die ästhetische Qualität von Fotos, aber das hatte nie ganz zugegeben.
Sie hatten es ja auch studiert, Kunstgeschichte und
Richtig,
Architektur.
Richtig, ja, ganz kurz, aber ein bisschen habe ich es versucht.
Aber sitzt mir nicht eigentlich ein Anachronist gegenüber, ein Dinosaurier, einer, der das Privileg hatte, in der goldenen Zeit der Fotografie zu arbeiten, Erfahrungen zu machen, Geld und Renommee zu verdienen? Es gibt dieses traurige Ereignis, dass ein Autorenfotograf in Hamburg sein Archiv abgebrannt hat und dann aus dem Fenster sprang. Gibt es heute noch eine Autorenfotografie?
Ja, sie spielen an auf diese tragische Geschichte von Wilfried Bauer, der, ich weiß es nicht genau, aus welchen Gründen auch immer, er war sehr erfolgreich gewesen. Übrigens einer von den großen Geo-Fotografen auch, also erst im Stern, dann hat er für Geo gearbeitet. Ich habe ihn nicht sehr gut gekannt, aber gut gekannt. Ein unglaublich talentierter und sensibler Mensch. Und wahrscheinlich ist er auch ein bisschen an diesem Konflikt zerbrochen, dass er plötzlich nicht mehr gefragt war. Er war eigentlich noch jünger als ich. Aber auf einmal hörte es auf, dass diese großen Zeitschriften ihn finanzierten und um die Welt geschickt haben. Ich kann da nur spekulieren, das mag ein Element gewesen sein. Wahrscheinlich hatte er auch andere emotionale Gründe. Aber er hatte so das Gefühl, dass ich sitze hier auf meinem riesigen Archiv von Negativen und Farbdias und keiner will sie mehr. Möglicherweise war das ein Auslöser für dieses grauenhafte Ende.
Was sind Ihre Energiequellen? Wenn ich frech bin, dann sage ich, eine ist neben Ihnen hergelaufen in Berlin vor einiger Zeit. Aber was gibt Ihnen Kraft, immer wieder zu neuen Ufern aufzubrechen in einem Alter, zu dem es nicht eine einzige Regierung gibt, die da propagiert, dass man da noch arbeiten soll, nämlich mit über 70.
Was soll ich denn sonst tun? Das ist das einzig Interessante. Arbeit ist ja das Interessanteste, was es gibt, vor allem unsere Arbeit. Nicht? Also ich weiß nicht, wenn ich Lehrer wäre oder Architekt, oder vielleicht würde ich da, Architekt ist das falsche Beispiel, da gibt es sehr alte und sehr aktive Architekten. Also ich kann mir nichts Interessanteres vorstellen, als jeden Tag was zu tun und was zu kreieren, im guten wie im schlechten Sinne, also irgendwas Neues zu machen oder das Alte nochmal neu umzuwälzen oder neu zu bearbeiten. Und was mir jetzt einen großen Schub gibt, ist die neue Technologie. Computer, digitale Fotografie, das eröffnet unglaubliche Perspektiven. Es ist schwierig, unser Leben hat sich total umgekrempelt. Wir arbeiten als Professionelle gegen nicht nur Hunderttausende, sondern Millionen von Amateuren an, die Hausfrauen sind, die aber eine kleine Digitalkamera in der Handtasche haben und durch die Welt gehen.
Herzlichen Dank, Thomas Höpke, dass Sie im Doppelkopf auf HR2 Kultur da gewesen sind. Der letzte Musikwunsch.
Jimmy Jufre.
Industrial Suite, die Sie sich gewünscht haben. Mit Paul Bly, Jimmy Jufre und Steve Swallow, das Trio. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie da gewesen sind. Gastgeber Johann Celje.
Mehr interessante Gespräche mit Menschen, die etwas zu sagen haben, gibt es jederzeit in der App der ARD Audiothek.